Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Tom Sieters zum Thema Stress und Resilienz. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Podcast auf unserem Kanal. Und heute wollen wir über ein Thema reden, was uns alle betrifft, die wir im Gesundheitswesen arbeiten oder irgendwie Teil des Gesundheitswesens sind, nämlich das Thema Stress und Resilienz. Also ein Thema, was wir auch das ein oder andere Mal schon bei Klinisch Relevant besprochen haben. Neu ist allerdings, dass wir uns heute einen Studiogast einladen konnten, der dafür sehr viel oder darüber sehr viel spricht, auch schreibt. Er hat jetzt neulich ein Buch geschrieben dazu, was auch bald rauskommen wird. Und er ist auch mehrmaliger Weltrekordhalter und kann, wahrscheinlich würde er das von sich sagen, sehr gut mit Stress und Druck umgehen. Und wir wollen heute mal gucken, ob er uns irgendwie was mitgeben kann, was wir vielleicht in unserem klinischen Alltag auch einsetzen können, um ja das Stresslevel so zu halten, dass es genau richtig für uns ist. Dass es zwischen Produktivität oder vielleicht auch Belastung irgendwie was dazwischen gibt. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten mit Tom. Tom wird sich gleich nochmal vorstellen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich bin meistens für die Themen im Bereich der Pflegewissenschaft verantwortlich, aber heute auch wieder mit einem interdisziplinären Beitrag. Ja, Tom, dann erzähl doch mal, warum reden wir mit dir über dieses Thema? Stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, vielen Dank, Markus. Erstmal, ja, schön, dass ich hier sein kann und gerne erzähle ich ein bisschen was. Ich komme aus einer ungewöhnlichen Ecke des Stressmanagements aus dem Apnoe-Tauchbereich. Das heißt, ich habe früher als junger Erwachsener begonnen mit einem Sport, in dem es darum geht, unter extremen Belastungsbedingungen entspannt zu bleiben, denn die Entspannung unter Druck führt dazu, dass ich den Sauerstoffverbrauch reduziere und dann lange die Luft anhalten kann. Und da sind wir auch ganz schnell so bei dem Bereich, der dann relevant sein kann, in vielen anderen Disziplinen, wo es eben darum geht, dass man unter Stress in der Lage ist, sich runterzufahren, auch mal entspannt zu bleiben und trotzdem zu performen, auch auf lange Sicht gesund zu bleiben, lange Projekte zu bewältigen, ohne sich gesundheitlich zu gefährden, indem das Stresslevel einfach immer nur oben ist und man sich immer weiter pusht.
Du erzählst sehr viel auch anderen Leuten, wie man da vorgeht. Wie kamst du auf die Idee, diese Erfahrungen, die du im Sport gesammelt hast, dass du da so Grundprinzipien hast, von denen auch andere profitieren können? Wie kamst du auf die Idee? Weil man könnte ja sagen, ja, Sport ist Sport, Beruf ist Beruf. So eine richtige Verbindung gibt's da nicht. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen?
Ja, also im Prinzip ist das so gekommen, dass ich über den Sport dann irgendwann angefangen habe, Kurse zu geben, weil ich war ja sehr erfolgreich und dann wurde ich natürlich gefragt, so wie funktioniert das und magst du nicht mal so einen Workshop geben und da bin ich dann irgendwie so reingestolpert. Im früheren Leben bin ich ja auch Lehrer und bin da nicht ganz so abgeneigt, auch Inhalte näher zu bringen oder Impulse zu setzen und in diesen Kursen habe ich dann eine große Faszination dafür entdeckt, was diese mentale Seite angeht, was das Performen unter Druck angeht. Wie kriege ich das hin, da, wenn so ein Wettkampf ist, entspannt zu bleiben, gelassen zu bleiben? Und je mehr ich darüber geredet habe, desto größer wurde die Faszination. Dann wurde ich in Unternehmen eingekauft und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ich bin Stresscoach geworden und habe dann angefangen, Vorträge zu halten. Ja, und heute darf ich hauptberuflich über meine große Leidenschaft sprechen, der mentalen Stärke unter Druck.
Nimm uns doch nochmal mit, was deine Rekorde betrifft. Du bist ja quasi sehr tief da runtergetaucht, ohne Unterstützung von Atemgeräten. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Situation? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das irgendwie im Meer? Sind da irgendwie Leute drumherum? Ist man da auf dem Boot alleine? Und vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen mitnehmen, wie man sich dieses Sportgebiet vorstellen muss.
Das ist ein sehr facettenreicher Sport, das Apnoe-Tauchen. Es gibt unzählige Disziplinen. Die meisten, die da reingeraten, die haben einfach eine große Liebe zur Unterwasserwelt und im Prinzip kann man im Urlaub ja schon mit dem Schnorchel die Unterwasserwelt erkunden und Apnoe tauchen. Und damit ist man ja schon oder kann man zumindest sehr zufrieden sein. Das macht große Freude. Das ist aber eben nur eine Komponente. Das Ganze ist ja jetzt von mir als Sport dann irgendwann betrieben worden. Und auch da gibt's das Tieftauchen. Das kannst du mit und ohne Flossen machen. Dann kannst du dich am Seil runterziehen lassen. Du kannst dich mit Gewicht runterziehen lassen und dann wieder selbst hochschwimmen. Und dann gibt's die Extremdisziplinen, wo du dich wirklich mit Gewicht möglichst schnell nach unten ziehen lässt und dann ja mit einem Auftriebskörper wieder nach oben kommst, um einfach extreme Tiefen zu erreichen. Ich habe alles mal probiert und bin anfänglich auch Weltmeister mit dem Nationalteam Deutschlands geworden im Tief- und Zeittauchen, war da viel in Seen unterwegs. Es gibt einen in Stade, das ist südlich von Hamburg. Der ist recht tief, das ist der Kreidesee in Hemmoor, da kann man gut trainieren. Dann gibt's natürlich die Möglichkeit, in Ägypten bei schönen Fischen dann zu tauchen. Auf Jamaika habe ich das Ganze begonnen und dann bin ich letzten Endes aber im Pool gelandet, weil ja der Sport hat mich dann irgendwann gepackt und da auch das Interesse, wie ich genau leistungsfähiger werden kann, meinen Sauerstoffverbrauch reduzieren kann. Und da ist nun mal irgendwie, es ist ja nicht überall jetzt gleich, man muss ja in den Flieger steigen oder ins Auto, um Tiefe zu erreichen. Deswegen bin ich dann einfach täglich bei mir ins Schwimmbad gegangen.
Wie fühlt sich das an, wenn man da ganz tief kommt? Sag doch noch einmal, wie viel Meter kann man denn so erreichen, dass wir da eine Vorstellung haben? Und wie fühlt sich das da unten an? Hat man da richtig Druck auf den Brustkorb? Oder ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit da.
Mhm. Also im Prinzip genau, Druck wird es irgendwann geben. Die Tiefen, die da erreicht werden heutzutage, das sind schon 130 Meter, die man da runterschwimmt. Damals war es noch nicht ganz so tief. Ich bin 80 Meter getaucht vor, ja, ist ja schon über 20 Jahre her. Da kann man schon sagen, der Druck wird dann irgendwann groß. Bei 10 Meter hast du ja schon den doppelten Druck und bei 80 Meter sind es dann 9 Bar, die auf dir lasten und das sorgt eben auch dafür, dass die Lunge auf ein Neuntel ihrer ursprünglichen Größe komprimiert wird. Das heißt, da ist ein großer Unterdruck in der Lunge und auf diesen Tiefen geht es dann darum, auch noch Luft aus der Lunge herauszubekommen, um den Druckausgleich zu machen, den man ja auf den Ohren merkt. Ne? Diesen Schmerz, den man aus dem Schwimmbad kennt, den wollen wir vermeiden, indem wir einen Druckausgleich machen. Und das wird dann irgendwann schwer, aber natürlich geht es auch um die Komponente sauerstoffeffizient nutzen. Und da hat jeder so seine eigene Grenze und je nach Disziplin ist das eine oder andere wichtiger.
Wir haben ja alle so unsere Stimmen, die mit uns reden, ne? In Drucksituationen, sage ich jetzt mal, ne? Also die zum Beispiel sagt, du schaffst das oder ach, das wird ja nichts, irgendwie sowas, ne? Je nachdem, was man so für ein Typ ist und in welcher Situation man ist. Geht es auch bei in dieser Situation darum, diese Stimme irgendwie, ja, zu steuern oder bewusst zu beeinflussen, so eine Art Mantra oder sowas zu entwickeln? Wie ist das?
Ja, da finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch mit seiner Natur geht, ne? Also es ist nicht so, dass man sich jetzt irgendwie ein Mantra sucht und sich das einfach aufsagt. Wenn man dann nämlich nicht dran glaubt, dann bringt das auch nichts. Aber es ist tatsächlich so, dass man schon auch lernt, bestimmte Dinge zu reframen im authentischen Sinne. Also wenn ich zum Beispiel Aufregung vor einem Wettkampf spüre, dann kann ich das ja negativ auslegen und sagen, oh Gott, das muss ich loswerden hier, mein Herzschlag und irgendwie sacken mir meine Beine zusammen, alles ganz fürchterlich. Ich kann das aber auch auslegen als ja eine Form der Aktivierung, ne, wo ich leistungsfähig werde. Und das passiert natürlich auch unter Wasser. Wenn ich lange die Luft anhalte, im Zeittauchen sind das ja sogar über 10 Minuten, die ich dann da unten bin. Und wenn ich dann da einen Atemreiz spüre, kann durchaus unangenehm sein, dann habe ich auch wieder die Möglichkeit zu sagen, oh Gott, wie fürchterlich. Ja, und damit ja wird mein Herz dann schneller, Adrenalin wird ausgeschüttet, Sauerstoffverbrauch steigt und so weiter. Oder ich kann mir sagen, hey, das ist eine nützliche Funktion von meinem Körper. Ja, und ich akzeptiere das jetzt, weil das mich ja auch meinem Ziel, jetzt lange die Luft anzuhalten, näher bringt.
Also könnte man zum Beispiel sagen, in einer Stresssituation, wenn man merkt, der Puls geht hoch und man diesen Fluchtreflex irgendwie entwickelt, dass man auch sagt zu sich selbst, ja, das ist eigentlich eine nachvollziehbare Reaktion, weil die Situation hier gerade vor Ort sehr unangenehm ist und das ist eigentlich positiv und jetzt versuche ich aber trotzdem, das Beste daraus zu machen. Kann man sich das so vorstellen?
Ganz genau. Es geht auch kein Weg dran vorbei, das einfach zu akzeptieren. Denn wenn ich dagegen ankämpfe und sage, wie fürchterlich ist das, dann wird es ja nur noch schlimmer. So, letzten Endes ist unser Körper unser bester Freund und wir sollten das einfach akzeptieren. Selbst wenn wir manchmal dabei etwas unangenehme Begleiterscheinungen spüren, das ist normal und es hat, wie gesagt, auch eine ganze Reihe an Vorteilen, dieser Reflex, und die sollte man dann auch wertschätzen.
Wir reden ja jetzt noch so ein bisschen allgemeiner, würde ich fast sagen, so, ne, also welche Stimmen höre ich da und die mir irgendwie eine Richtung vorgeben. Wenn du jetzt mit Menschen sprichst, die vielleicht auch die Hoffnung setzen, der Mensch erzählt mir jetzt was, wie kann ich denn besser werden darin? Was erzählst du denen? Hast du da so Grundtechniken? Hast du so ein Modell, wonach man arbeiten kann? Oder sowas?
Also es gibt auf jeden Fall eine Technik, die ich anwende, die ich in der Praxis entwickelt habe, um mich auf Rekordversuche vorzubereiten. Ne? Weil letzten Endes haben wir das ja schon so ein bisschen festgestellt, dass es da Parallelen gibt zum normalen Stressmanagement im Berufsalltag. Wenn ich mich auf so einen Versuch vorbereite, ist ja mein Ziel, mich maximal zu entspannen und mit einem ganz niedrigen Herzschlag da reinzugehen und dann cool zu bleiben. Das ist ja mein Ziel. Und diese Technik habe ich halt über viele Jahre aufgebaut. Und das hat mir diese ganzen Rekorde ermöglicht. Und die lehre ich auch in meinen Vorträgen. Darum geht es auch in meinem Buch. Das ist die Deep Flow Methode. Und genau, und da geht es eben um ja viele verschiedene Dimensionen, die Einfluss darauf nehmen, dass unser Nervensystem uns beruhigt und ja, wir auf Energiesparmodus umschalten, sag ich jetzt mal. Ne? Also da gibt es einmal diese Technik, aber dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge. Es gibt die Möglichkeit des Reframings, von dem wir eben gesprochen haben, und andere Mentaltechniken, die man einsetzen kann. Und das hängt so ein bisschen von der Situation ab. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Stress zu bewältigen und damit umzugehen. Ja, man kann es auch instrumentell, also planerisch, strukturell angehen, aber ich bin ganz viel durch den Sport einfach in diesem regenerativen Bereich, wo wir über Atmung, über das Aktivieren von Emotionen, über, ich nenne es jetzt mal Gedankenhygiene, also kognitive Herangehensweisen, Einfluss auf die Situation selbst nehmen.
Kann das auch manchmal bedeuten, dass ich sagen muss, heute ist nicht der Tag?
Also das definitiv. Also wenn ich merke, dass mein Körper nicht will, dann hat das meistens auch einen Grund, ne? Das kann man auch messen. Also was ich ja ganz gern mache, es gibt ja diese Gesundheitstracker. Meine HAV läuft im Prinzip, wird permanent aufgenommen. Und wenn ich dann sehe, krass, irgendwie die ist mega im Keller, ich habe ganz schlecht geschlafen, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, einen Rekordversuch zu starten, wo ich an meine Leistungsgrenze gehe. Ne? Dann kann man sich schon auch dafür entscheiden, andere Dinge zu tun und da so ein bisschen auszuwählen. Aber es geht genau darum, dass man auch seine Energie einfach ernst nimmt. Ne? Es gibt verschiedene Energien. Das ist auch ein Konzept, nach dem ich so ein bisschen unterrichte, was zumindest häufig Thema ist meiner Trainings. Da geht es eben darum, dass wir ja nicht nur eine Energie haben, so wenn wir uns irgendwie ausgelaugt fühlen, sondern dass wir auch darauf achten. Es geht einmal ums Körperliche, es geht ums Emotionale, ums Mentale, aber auch um ja das Spirituelle, das heißt, das Verbinden mit den eigenen Werten. Da gibt es verschiedene Dimensionen, auf die man achten kann. Und für mich ist es wichtig, dass man da so einen harmonischen Wechsel hat. Ne? Wir spannen uns an, wir geben irgendwo Vollgas und Energien erschöpfen auch mal, aber dann müssen die sich immer wieder erholen. Und da gibt es Techniken auf Knopfdruck, ja, die dann kurzfristig wirken, also in der Stresssituation oder kurz vorher. Faszinierend, allein mit einer Atemtechnik in 10 bis 20 Sekunden kann ich komplett runterfahren, ganz wirksame Hebel. Und wenn ich dann lerne, die auch dauerhaft einzusetzen, dann kann ich eben dafür sorgen, dass ich immer wieder in die Erholung komme und meinen Energielevel eben im Allgemeinen dann auch hochhalte.
Was mir immer so als Gedanke da kommt, ist nicht der wesentlichste Schritt auch dabei, das bewusst zu bearbeiten? Also zu sagen, okay, mir geht es in der Situation aus welchen Gründen auch immer nicht gut, ich bin unter Druck. Und statt jetzt einfach es weiter zu pushen und zu sagen, ich versuche das irgendwie wegzuklammern, zu sagen, irgendwie Stopp oder irgendwas anderes, was ich mir sagen will, und sage, ich kümmere mich jetzt, entweder in der Situation oder nehme mich raus aus der Situation, gibt ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, dann aber um genau dieses Gebiet und rufe dann die Techniken ab, die ich mir überlegt habe, die mir am besten helfen. Ist das für dich der wesentlichste Schritt erstmal, um mit Druck klarzukommen?
Genau, und davor ist natürlich das Allerwichtigste, ist das erstmal zu erkennen. Ne? Also ein Gefühl dafür, eine Sensibilität zu entwickeln, so wann fängt jetzt dieser Stressmodus an, wann merke ich, ja, ich nenne es jetzt mal den Juice so in den Adern, wenn ich mich so richtig aktiviere, was uns ja wirklich leistungsfähig macht. Aber da müssen wir dann eben genau hingucken, so das ist eben das, wo dann auch Stresshormone ausgeschüttet werden und wo wir dauerhaft dann erschöpfen, und da muss man gegensteuern. Das heißt, wir erkennen das, wir sind sensibel dafür, und dann, genau, dann geht's darum. Jetzt kann ich an dieser Stelle entscheiden. Ich kann verschiedene Maßnahmen ergreifen. Ich kann über die Atmung mein Nervensystem beeinflussen und relativ schnell runterkommen. Ich kann reframe, ich kann aber auch die Situation verändern. Ich kann sie auch im Vorhinein natürlich auch schon richtig auswählen, die Situation. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien, Emotionen auch zu regulieren. Und je nach Situation wird man das dann tun. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal eine Sensibilität zu entwickeln und eben nicht in diesem High-Performer-Modus zu sagen, boah, jetzt bin ich erschöpft, aber es ist so extrem wichtig, was ich hier alles zu tun habe, und ich pushe mich einfach weiter, weil das Tückische daran ist, es funktioniert ja. Es funktioniert über eine lange Zeit auch, dass ich immer wieder in solchen Momenten, wo ich schwach bin, mir sage, nein, das muss jetzt aber fertig werden. Das kann ich über Wochen durchziehen und ja, und das gar nicht so richtig merken, wie sich das eben einschleicht, dass ich dauerhaft nicht mehr mich erhole und in diese Erschöpfung hineinkomme. Und das ist eben so schleichend, dass man das nicht genau erkennt. Deswegen ist auch diese Sensibilität so wichtig.
Das heißt, man verlernt dann auch in der Zeit zuzuhören und verlernt es vielleicht auch erstmal komplett, wenn ich sozusagen diesen Zustand über Monate, vielleicht sogar Jahre aufrechterhalte und nicht zuhöre, wie geht es mir in der Situation, und vielleicht auch detaillierter zuzuhören, dass ich jetzt nicht allgemein stehen bleibe und sage, oh, mir geht's gut oder schlecht, sondern halt auch die feinen Nuancen dazwischen versuche zu deuten und zu erkennen, in welchen Situationen ist das dann, und welche Situationen helfen mir aber auch, mich aus diesem kritischen Zustand rauszuholen.
Ja, gebe ich dir 100% recht, denn das sind ja reine Angewohnheiten. Wenn ich übe, in mich hineinzufühlen und drauf zu hören, wie es mir geht, dann werde ich ein Bewusstsein dafür entwickeln. Wenn ich mir angewöhne, hohe Leistung zu bringen, also wenn ich der klassische High-Performer bin, dann habe ich häufig den Mechanismus, wenn es mal eng wird, doch wieder Gas zu geben. Und in diesem Moment, wo ich dann vielleicht so ganz subtil so ein Zeichen spüre und immer wieder die Entscheidung treffe, darüber hinaus zu gehen, verlerne ich auch eben, diesen Reiz überhaupt erstmal wahrzunehmen.
Bei mir persönlich hat das zum Beispiel sehr lange gedauert, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, zu sagen, die Dinge, die ich tue, damit es mir gut geht, helfen auch den anderen, weil dann kann ich zum Beispiel die Ergebnisse, die von mir erwartet werden, ob im Privatleben oder im Berufsleben, viel besser erreichen. Und dass ich eben genau auch diese Phasen brauche, weil wenn ich das nicht tue, komme ich letztlich irgendwann in einen Zustand, wo ich nicht mehr funktioniere. Ich finde es aber manchmal in dieser digitalen Medienwelt schwierig, wenn den Leuten immer wieder diese Geschichte erzählt wird. Es gibt Menschen, die brauchen das nicht, ne? Es gibt so sehr berühmte, erfolgreiche Menschen, wo sich auch ganz viele Menschen, glaube ich, hinorientieren, die sagen, das ist mein Vorbild, weil da alle drüber reden. Und die erzählen dann anderen, ich will da gar keine Namen nennen, um gar nicht diese Geige zu spielen. Ja, ich arbeite 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag und brauche nur 5 Stunden Schlaf. Wie findest du das?
Ich finde es äußerst problematisch, alleine schon. Es beginnt meines Erachtens schon damit, dass wir uns ein Vorbild nehmen und das genauso machen wollen wie jemand anders. Denn damit verlieren wir eine wesentliche Kompetenz, nämlich darauf zu hören, was für uns selber funktioniert. Denn unsere Realität ist immer eine andere als die von anderen Menschen. Und deswegen ist es immer schon schwierig, etwas nachzumachen. Natürlich kann man sehen, ja, da ist jemand, der performt, der liefert ganz viel ab, der erreicht viele Ziele, aber wie sich das von innen anfühlt, das hören und sehen wir doch in den allerwenigsten Situationen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was da wirklich hintersteckt. Jetzt kann man trotzdem diese Ziele haben. Wichtig dabei ist aber, dass eben der Weg auch ein Ziel ist und dass wir dabei gesund bleiben wollen und das Leben ja nicht nur in Zielen zu messen ist, weil dann vergessen wir die Zeit, die wir auf dem Weg zum Ziel verbringen. Und genau, das kann man natürlich machen. Man kann sagen, das und das möchte ich erreichen. Und dabei ist es dann eben wichtig, da seine Energie nicht aus den Augen zu verlieren.
Passiert dir das auch mal selber, dass Menschen sagen, Mensch Tom, du bist mein Vorbild, ich will das genauso machen wie du, und du gibst dann in Situationen auch ein Feedback und sagst, du musst halt auch deinen eigenen Weg finden, denk daran, du kannst nicht kopieren, was eine einzelne Person tut, ob ich das bin oder jemand anders, das wird nicht funktionieren für dich?
Das gibt's auch. Das ist für mich absolut grundlegend, dass man dann genau das Gleiche sagt wie eben auch. Also keiner sollte jemand anderen versuchen zu kopieren. Man kann sich was abschauen, das ist absolut in Ordnung. Aber man muss immer gucken, ob es für einen selber funktioniert. Das ist auch das Gleiche, was ich häufig erlebe, wenn von Büchern erzählt wird. Ne? Das und das hat da gestanden und dann werden da irgendwelche Prinzipien übernommen. Also es wird ganz viel rationalisiert, wie etwas zu sein hat, aber das Gefühl wird nicht mitgenommen. Das heißt, es wird über den Kopf entschieden, so und so möchte ich sein, diese oder jene Strategie lege ich dafür an und dann verhalte ich mich danach. Aber das Gefühl kommt gar nicht mit und man merkt gar nicht, dass man selber da so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und das ist natürlich personenunabhängig. Ne?
Inwieweit siehst du das Verhältnis zwischen dem Bezug auf mich selbst und den Bezug auf andere als wesentlich? Weil es gibt ja, also ich würde mal vermuten, dass Menschen, die einen Bezug auf sich selbst finden, da relativ gut oder gute Anlagen dafür haben, Stressmanagement zu betreiben und irgendwie in der Situation Dinge, Techniken zu lernen, in denen ich klarkomme. Aber Menschen, die einen Bezug immer zu anderen suchen, die sich selbst immer sehr zurückstellen und eigentlich Anerkennung von anderen suchen, immer versuchen, die Vorstellung von anderen zu erfüllen, dass die häufig große Probleme haben, überhaupt in den Gedanken zu kommen, das, was du fühlst oder wie es dir geht, hat auch eine Relevanz.
Ja, also das ist definitiv eine der wichtigsten Erkenntnisse dann. Wo suche ich eigentlich meine Zufriedenheit? Darin, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen oder die eigenen? Und da das Gefühl zu entwickeln, das ist ja gar nicht so einfach, weil in vielen Fällen hat man ja komplett verlernt, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Ne? Ich hatte eben schon von Gewohnheiten gesprochen, wenn ich das immer und immer wieder mache in einem Moment, wo es darum geht, ja, helfe ich jetzt oder sage ich jetzt Nein, um mich selbst zu kümmern? Wenn ich immer wieder dem anderen helfe, dann gewöhne ich mir das an und dann wird diese Nein-Stimme wird immer leiser. Ne? Das heißt, das ist einfach irgendwann ein Automatismus, den man da entwickelt. Und genau darum geht es dann für jemanden, der sich so verhält, auf sich selbst zu hören, wieder in Kontakt, in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Das kann man wunderbar mit der Atmung auch erreichen und da diese Sensibilität wieder aufzubauen, wirklich darauf zu hören, was denke ich, was fühle ich. Und ja, und dann versucht man eben diese Strategie, sich da besser abzugrenzen, das kognitiv auch zu erkennen, in welchen Momenten das jetzt wieder stattfindet. Viel auf sein Gefühl zu hören, ist da auf jeden Fall wesentlich.
Tom, ich habe doch irgendwie vielleicht so einen interessanten Widerspruch, den ich dir skizzieren darf vielleicht. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die Rekorde brechen. Du hast das gemacht, andere machen das auch im Gesundheitswesen, die forschen bis zum Umfallen, schreiben in den tollsten Journals irgendwas hin, sind und haben den besten Ruf in der Stadt, in der Region, die besten Ergebnisse zu liefern und wahrscheinlich auch alles irgendwie mit Arbeit verbunden. Also nichts, wo man sagen würde, ach, das ist den Leuten einfach zugefallen, weil klar, es gibt halt Talente, aber am Ende ist das Produktivität, die ich zeigen muss. Ne? Ich muss mit Leuten in Kontakt treten, muss Netzwerke bilden und so weiter. Und Talent ist das eine, aber dann muss ich ja halt eben auch diese pure Arbeit abliefern. Und wir reden jetzt ja viel darüber, bei sich selbst zu sein, Stress zu handeln, damit klarzukommen. Und ist das nicht irgendwie ein Widerspruch, dass ich dann auf der einen Seite dann gewillt bin, an mein Limit zu gehen, an die Limits der Menschheit, um Rekorde zu brechen, aber auf der anderen Seite irgendwie bei mir bin? Das wäre ja vielleicht in deinem Fall auch so, ne? Also was hat dich denn dazu gebracht, jetzt zu sagen, ach, ich will jetzt hier einen Rekord brechen und andere reden darüber, ne? Du wirst ja vielleicht dich auch mal irgendwo eingetragen haben, dann haben die Leute dich mit der Kamera verfolgt und gesagt, hier der Tom, wahnsinnig toll. Ist das ein Widerspruch und wie lösen wir den auf?
Ich denke, ein Widerspruch wird es erst, wenn ich Ziele verfolge, die gar nicht meine eigenen sind. Also wenn ich versuche, Rekorde aufzustellen, um es anderen zu beweisen, um, keine Ahnung, die Eltern glücklich zu machen, vor den Freunden gut dazustehen. Es kann ja in unterschiedlichster Art und Weise geschehen. Heutzutage ist es viel auf Social Media, ne, dass da irgendwelche Stunts gezeigt werden, um Anerkennung zu bekommen. Wenn es aber darum geht, die eigenen Ziele zu erreichen, bei mir ist das ja so eine Art Abenteuersinn auch, und auch das Interesse an der menschlichen Fähigkeit, über Grenzen hinauszugehen, seine Grenzen zu erweitern, mentale Stärke zu entwickeln, das ist ja ein großes Interesse von mir gewesen. Und dann ist das gut in Einklang mit den Rekordversuchen. Und dann ist das einfach eine andere Sache, eine andere Situation.
Jetzt nimm uns doch noch einmal mit. Wenn du mit Leuten sprichst, gibt es da irgendwie eine Orientierung, in welchen Berufsfeldern die Leute besonders sich unter Druck fühlen oder Hilfe brauchen? Und gibt es da vielleicht auch Berufsfelder, die du gar nicht so mitbekommst? Ist das der typische Manager? Sind das irgendwie Leute, die was verkaufen sollen? Oder was würdest du sagen? Also du machst es ja schon seit vielen Jahren und so ein bisschen wirst du ja wahrscheinlich auch einen Blick auf die Gesellschaft gewonnen haben.
Genau, also es gibt die klassischen Sales-Berufe, da gibt es ja Listen, wo man sehr gut nachlesen kann, Statistiken, welche Berufe am meisten belastet sind. Ne? Also Sales-Berufe sind da zum Beispiel ganz weit oben. Das Gesundheitswesen, aber auch Pflege, das ist ja, da muss man sich ja nur mal hinbegeben und dann sieht man schon, wie da am Limit agiert wird. Ne? Und da bin ich jetzt nicht so viel, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, das sind jetzt nicht die Institutionen, die mich einladen, um einen Vortrag zu halten. Ich bin eher bei den klassischen Managern und Führungskräften unterwegs. Aber ich denke, dass die Belastung jetzt, wo ich gerade von Pflege spreche, auch durchaus noch viel höher sein kann. Aber im Prinzip ist es natürlich immer auch mit Verantwortung verbunden, mit Flexibilitätsanforderungen, mit ja, Deadlines und Dingen, die eigentlich eher so im Managerbereich anzusiedeln sind.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir schon viel zu dem Thema gehört. Was ist dir so zum Abschluss, was ist dir das Wichtigste, wenn wir auf das Thema Stress, Resilienz blicken? Wir haben jetzt nicht so viel mit den Begriffen, den Fachbegriffen gearbeitet. Ich glaube, das ist auch okay. Wir wollten ja so ein bisschen Einblick in das Thema liefern und jetzt nicht eine Vorlesung oder so davon machen. Aber wenn du da so nochmal drauf blickst, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern am liebsten mitgeben?
Also ich würde gerne, wenn wir die Zeit noch haben, eine kurze Technik mit auf den Weg geben, einfach um ja auch das erlebbar zu machen, was ich hier erzähle, dass man innerhalb kürzester Zeit sich extrem entspannen kann. Da können wir ja schauen, ob wir da gleich noch zu kommen. Für mich ist das Allerwichtigste, dass die Hörer erkennen, dass man über Atem und Mentaltechniken, also Atmung, Gedanken und Emotionen, einen sehr großen, unterschätzten Einfluss auf die eigene Gesundheit ausüben kann, der häufig nicht im Blick ist. Und ja, viele probieren mal Breathwork oder eine Meditation aus und haben dann vielleicht ein ganz gutes Gefühl, aber das ist sehr, sehr subtil und mit praktischen Methoden, wo man mal 1-2 Wochen wirklich konsequent dranbleibt, kann man eben auch messbare Ergebnisse erzielen, zum Beispiel über das Messen der Herzratenvariabilität, die ein Marker für die Fähigkeit ist, mit Stress umzugehen, aber eben auch die Gesundheit des Nervensystems und die Flexibilität des Nervensystems und das zu wissen, Das liegt mir sehr am Herzen, diese Nachricht zu verbreiten, dass man über wenige Kniffe da einen großen Einfluss ausüben kann.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ganz gespannt. Mach das gleich mal. Wahrscheinlich erzählst du dann ja ein paar Minuten zu der Technik. Nimm uns doch noch mal kurz mit bei der Herzratenvariabilitätsmessung. Ich selbst habe das noch nicht gemacht. Vielleicht ist das auch etwas, was ganz viele machen. Aber trotzdem, auch für die, die es nicht kennen, wie gehe ich da vor?
Es gibt ja unterschiedliche Gesundheitstracker. Ich bin da auch noch gar nicht so lange dran. Seit in etwa 4 Jahren jetzt messe ich das regelmäßig, seitdem mir bewusst geworden ist, was das überhaupt erstmal ist, diese Herzratenvariabilität. Ne? Im Prinzip spiegelt dieser Wert ja die Flexibilität des Nervensystems, das heißt des Sympathikus und Parasympathikus. Das Zusammenspiel sorgt dafür, dass sich unser Herzschlag gleichmäßig beschleunigt und dann wieder entschleunigt. Und diese Fähigkeit, schnell und harmonisch hin und her zu schalten im Nervensystem und den Herzschlag zu beschleunigen und zu entschleunigen, die führt eben auch dazu, dass wir effizient mit Stressoren umgehen, also schnell auf Stress reagieren können und auch hochfahren können, aber nach stressigen Situationen uns auch schnell wieder entspannen können. Deswegen ist das einfach ein entscheidender Marker. Und das Interessante ist, dass man ihn trainieren kann. Ich habe da verschiedene Messgeräte, die ich nutze. Da gibt es einen Biofeedback-Sensor, den man sich ans Ohr klemmen kann. Das ist der Inner Balance Trainer von HeartMath zum Beispiel. Da kann man dann sehr schön auf seinem Handy einfach abbilden, dass wenn man über eine bestimmte Art und Weise atmet, sich der Herzschlag dieser Atmung anpasst. Und das ist ja auch schon mal so ein Wissensnugget, nenne ich es jetzt mal, dass man überhaupt erstmal versteht, krass, wenn ich eine bestimmte Atemtechnik anwende, dann verändert sich mein Herzschlag. Und genau, wenn man das eben regelmäßig macht, dann kann man es trainieren. Und ja, und ich habe das auch jetzt ganz lang und breit untersucht und in meinem Buch wird es auch dargestellt. dass man eben über das regelmäßige Anwenden dieser Atemtechniken ja da ganz enorme Werte erreichen kann. Ich habe meine eigene Herzratenvariabilität in einem Projekt über 4 Monate alleine durch die Atmung um 108% gesteigert und habe da gerade mit einem HRV-Experten, dem Reinhard Beise, Messungen gemacht, die ja mir bescheinigt haben, ich habe das Nervensystem eines Kindes, ja, und das hat er noch nie gesehen, als wir das gemessen haben, diese Herzratenvariabilität. Das heißt, zu irgendetwas sind meine Atemtechniken gut und ja, das ist der Grund, warum ich das jedem ans Herz legen möchte.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ja, Tom, dann nimm uns doch mit bei deiner Technik.
Ich nehme gerne mit zu einer kurzen Vollatmung mit einer anschließenden ja, Atemanhaltephase nach dem Ausatmen. Denn das ist wirklich ein ja, praktikabler Weg, auch im Büro und in stressigen Momenten sich runterzufahren ohne großen Aufwand. Dauert nur 20, 30 Sekunden in etwa und jeder wird diesen Reset spüren, ja, dass man da wirklich in kürzester Zeit in diese tiefen Entspannung kommt. Und das Ganze ja, funktioniert so, dass man im Prinzip tief einatmet, dann ausatmet und die Luft anhält. Und vielleicht noch ganz kurz zur Theorie dazu. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Atmung und Herzschlag zusammenhängen. Das heißt, wenn wir ausatmen, wird das Herz langsamer. Und wenn wir einatmen, wieder schneller. Das bedeutet auch, dass wenn wir nach der Ausatmung eine Weile die Luft anhalten, dann beruhigt sich der Herzschlag. So, das ist der eine Aspekt, warum das Ganze funktioniert. Und das zweite, ich hatte ja schon gesagt, dass ich am Anfang tief einatme, so eine Vollatmung mache. Da gibt es eine tolle Untersuchung aus Stanford, gerade erst aus dem Jahr 2023. Die nennt das den physiologischen Seufzer. Das ist also im Prinzip das Gleiche, was unser Körper mehrfach am Tag automatisch macht. Dieses tiefe Einatmen und dann gibt es manchmal noch so einen doppelten Atmer obendrauf. Ja? Und der Zweck ist einfach, dass wir unsere Alveolen wieder öffnen. Wenn wir am Schreibtisch sitzen und nach vorne gebeugt sind, dann kollabieren diese Alveolen, also die Lungenbläschen mit der Zeit, weil sie eben eine klebrige Oberfläche haben und wenn sie nicht genutzt werden, dann kleben die einfach zusammen. Das heißt, sie sind nicht mehr Teil des Gasaustausches und durch dieses tiefe Einatmen öffnen wir sie wieder, ne, die gehen wieder auf und mehr Sauerstoff kommt rein, Kohlendioxid kann wieder abgeatmet werden. Und das hat eben einen sehr starken Effekt. Laut Andrew Huberman, dem Stanford-Neurologen, ist das der schnellste physiologisch belegte Weg, um Stress abzubauen. Gibt es eine große Untersuchung zu und genau, und diese beiden Dinge kombiniere ich gerne einmal und man wird den Effekt spüren. Wer das jetzt macht, achte bitte einmal drauf, dass du nach der Ausatmung, wenn du kurz die Luft anhältst, erstmal überhaupt keinen Reiz spüren wirst, wieder einzuatmen. Das wird sehr, sehr angenehm und entspannt sein und du hast das Gefühl, du musst gar nicht mehr atmen und diesen Effekt machen wir uns dann eben auch in stressigen Situationen zunutze. Und genau, jetzt geht's los. Das heißt, wir atmen einmal ganz tief ein und dann am besten noch ein ganz klein bisschen oben drauf, dann langsam aus und dann halten wir die Luft an. Also tief einatmen, noch ein bisschen oben drauf und langsam aus. Und nach der Ausatmung einmal anhalten. Und nochmal, solange es angenehm ist. Und genießt das mal, nicht atmen zu müssen. Ja, und ich sehe, Markus, du hältst noch die Luft an. Mach gerne noch ein bisschen weiter, aber das sollte auch der Zuhörer in der Regel jetzt erfahren haben, der mitgemacht hat, dass das einfach einen starken Effekt hat und man ja, sich so resetten kann. Und das wollte ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben.
Super, Tom, dankeschön. Also auch gerne mal eine Ampel genutzt, ne, wenn man im Verkehr stecken geblieben ist. Auch das genau. Ist immer eine Stresssituation. Ich kann mich da auch immer nicht rausnehmen. Ne? Warum genau. Ist diese Ampel jetzt rot und warum fahren die jetzt nicht? Also es ist total bescheuert, aber man ist da immer wieder in dieser Schleife drin. Und da kann man das bestimmt auch sehr, sehr gut und schnell effektiv einsetzen. Tom, dankeschön für deinen Beitrag. Hat riesen Spaß gemacht. Wer sich interessieren sollte für dein Buch, findet das auch in den Shownotes. Da packen wir euch den Link hin. Und ja, wir hoffen, dass du was mitnehmen konntest. Willst du noch Tschüss sagen, Tom?
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und hoffentlich bis bald.
So machen wir das. Herzlichen Dank für dein Zuhören und bleib uns treu. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.